Und ich freue mich vor allen Dingen, dass Jochen neben mir sitzt, Jochen Klingner, der heute seinen Vortrag hier hält über Commons. Aber vorweg noch einiges zum Prozedere. Für die, die das schon x-mal erlebt haben, denen erzähle ich nichts Neues, aber für die, die zum ersten Mal oder zweiten Mal da sind, ist es wichtig. Jochen wird ungefähr einen Vortrag halten, der circa 45 Minuten dauern wird.
Sorry.
Danach machen wir eine 10-minütige Pause und danach seid ihr natürlich alle wieder hier für die Diskussion. Und da die Showfix-Initiative keinerlei Unterstützung bekommt und auch keine Unterstützung will, sind wir darauf angewiesen, dass ihr in diesen Korb was reinlegt. Und den müsstest du, Elfi, nimm den mal, genau. Dadurch werden halt Kosten finanziert, die zum Beispiel entstehen, dass das Jochen von Tegel aus hier anreisen musste oder dass er nachher zum Essen eingeladen wird. Das geht auch immer ins Geld und diese Dinge. Manchmal kommen auch Referenten aus anderen Städten oder manchmal sogar aus anderen Ländern. Das heißt, dann wird es teuer, daher brauchen wir Geld dafür. Die Reihe Heretischer Kommunismus läuft seit Februar diesen Jahres. Das ist jetzt im Rahmen dieser Reihe der dritte Vortrag. Und davor hat der Patrick Eidenhoffe im Februar zum Thema das Proletariat vor der Arbeiterklasse gesprochen, zu dem bunten Haufen im Vormärz, 19. Jahrhundert. Er hat die Situation dort geschildert und gleichzeitig die These aufgestellt, dass es doch im Vergleich zu heute eine ähnliche Klassenzusammensetzung der Leute und Subjekte gibt, die heute auch wieder bereit wären, für andere Verhältnisse auf die Straße zu gehen. Im März war Tadzio Müller da, der hat über ökologische Krise und Kommunismus gesprochen. Seine sehr wichtige Aussage am Anfang seines Vortrags war, dass der Kommunismus in sich die Hoffnung auf eine bessere Zeit in sich trägt und dass es sozusagen das Leitprinzip und auch die Motivation ist, sich dafür einzusetzen und stark zu machen. Die ökologische Krise ist sozusagen unter erheblichem Zeitdruck. Das heißt, hier widerspricht sich auf der Zeitschiene die Aussicht. Aussicht auf Kommunismus ist im Prinzip nur noch dann möglich, wenn man es schafft, die ökologische Katastrophe vorher abzuwenden. Und das ist zeitlich ziemlich eng. Und daraus ergibt sich ein Problem, und das hat versucht Tadzio deutlich zu machen, dass wir vor einer großen Frage der Klimagerechtigkeit stehen und die selbstverständlich in die Konzeption kommunistischer Debatte mit reingehört. Und dass wir sozusagen diese Problematik mit den Ressourcen, die nicht nur knapp sind, sondern auch richtig verteilt werden müssen, wäre es doch mal eine Aufgabe für den globalen Norden und seiner Subjekte, die hier leben, zu überlegen, wie lebe ich eigentlich, auf welchem Niveau und auf welchen Kosten anderer. Das war das Thema des zweiten Vortrages. Heute mit Jochen gehen wir auf die Situation ein, was haben Commons, die Diskussion darüber läuft ja seit einigen Jahren in der Linken, mit den Vorstellungen von Kommunismus gemein. Wo treffen sie sich und wo wird sozusagen auch das Heretische in den Gedanken und in den Diskurs zu Commons deutlich? Und ja, da freue ich mich drauf, dass wir das heute von Jochen hören können. Dazu aber noch ein Hinweis. In diesem, finde ich, sehr gelungenen Band von der Showfix-Initiative über Utopie, etwas fehlt, gibt es bereits Aufsätze, die von 2013 sind, die schon zu Commons ein paar gute Sachen drin geschrieben haben. Der Christian Siefkes ist heute Abend auch da. Der hat dazu einen guten Artikel geschrieben in diesem Buch. Dann hat mich Frieda gebeten, darauf hinzuweisen, dass dieses Buch Westlicher Marxismus nächste Woche in Schwarze Risse am Mittwoch ab 20 Uhr vorgestellt wird. Der Diethard Behrens ist auch da und stellt das Buch vor. Und dann natürlich das letzte Bändchen von der Showfix-Initiative, Antikommunismus, war das Thema der letzten Reihe, jetzt sozusagen das Gegenstück Kommunismus. Und jetzt zu Jochen. Jochen kenne ich seit 79 des letzten Jahrhunderts. Jochen, wir sind schon älter. Jochen ist seit 69 in Berlin, darauf legt er Wert. Und auch, er ist nach West-Berlin gekommen, weil er nicht zur Bundeswehr eingezogen werden wollte. Das ist für die Jüngeren von euch nicht mehr so richtig nachvollziehbar. In der Zeit damals war es aber ein gravierendes Problem für die jungen Männer. 79 sind wir, also Jochen war schon, ich kam dazu bei der trotzkistischen Kaderorganisation, da haben wir dann ein paar Jahre zusammen verbracht politisch und dann bin ich da weg und Jochen hat dann noch Lust weiterzumachen und beruflich war er 36 Jahre lang ein Lehrer, das war eine lange Zeit. Jetzt ist er glücklicher Rentner und lebt von seiner Rente. Dafür bleibt ihm natürlich eine Menge Zeit, auch bei der Jofix die Zeit einzubringen und auch für andere politische Projekte. Jochen ist aktiv bei Ende Gelände und versucht die Braunkohleverstromung in der Bundesrepublik und auch in europäischen Nachbarländern zu verhindern. Das macht er nicht alleine, sondern mit vielen anderen und auch da sind wir uns dann wieder über den Weg gelaufen. Wir sind uns immer wieder mal über den Weg gelaufen in dieser langen Zeit, 1979, das ist so in einer Freundschaft, dass man wieder auseinander geht, dann kommt man wieder zusammen und so. Aber die Projekte waren eigentlich fast immer politisch und jetzt, seit einem Dreivierteljahr, ist Jochen bei der Jofix-Initiative und freut sich, dass er heute seinen ersten Vortrag halten darf. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Danke. Und jetzt hat natürlich Jochen das Wort.
Ja, danke schön, Stefan. Die Freude ist durchaus ambivalent. So gerne rede ich nicht und so gut bin ich auch nicht im freien Vortrag. Deswegen werde ich den Vortrag überwiegend ablesen, weil ich mir gedacht habe, besser gut gelesen als schlecht freigesprochen. Okay, die Überschrift lautet vom Kommunismus und von Kontaktanzeigen. Vor einiger Zeit las ich zwei sehr interessante Klein- bzw. Kontaktanzeigen. Die eine lautete so: Wir suchen eine Gruppe, die Lust hat, ein Haus- und Hofprojekt in unserer Nähe aufzubauen. Wir, der Dorfgarten, ein Gemüsekollektiv, eine solidarische Landwirtschaft mit derzeit 125 Mitgliedern. Euer neues Zuhause könnte direkt angrenzen an 2 Hektar Land mit Gemüse, Kartoffeln, Kräutern und schönen Blühstreifen. Der derzeitige Besitzer würde gerne Land und Gebäude gemeinsam abgeben und wir waren gerade im Nachbardorf bereits an einem Hofkauf beteiligt, wo wir nun eine dauerhafte Betriebsstätte haben. Zitat Ende. Die andere Kontaktanzeige lautete so:
Doch, das Mikro geht da. Ein bisschen näher dran.
Genau.
So besser? Ich muss aber. Okay, ich versuche es nochmal, aber ich fange nicht von vorne an.
Nein.
Also, gesucht wird, gut, dass du es rechtzeitig gesagt hast, ein Gesellschaftsmodell, das egalitär ist, ohne zu vereinheitlichen, das Differenz begrüßt, ohne den Separatismus, Absonderung zu fördern. Ein Ensemble von Beziehungsweisen könnte dafür sorgen, totalitäre Anmaßungen zu unterlaufen oder abzuwehren, aber gleichzeitig auch die Atomisierung zu überschreiten. Eine solche Beziehungsweise hält an dem Versprechen des Universalismus fest und bleibt der internationalen Solidarität treu, ohne allerdings als Tarnung für eine partikulare Norm, zum Beispiel Menschenrechte, missbraucht zu werden. Soziale Gleichheit ist die Grundlage echter Demokratie, aber der Weg zu dieser Gleichheit wie auch das Ziel müssen selbst demokratisch von differenten Positionen aus formuliert werden. Zitat Ende.
Das war auch eine Kontaktanzeige.
Ja, es war eine Kontaktanzeige. Hat mich auch gewundert. Beide sprachen mich an oder machten mich neugierig und ich fragte, was denn das Reizvolle und das Verbindende an ihnen sei. Eine Landkommune und ein ganzes Gesellschaftsmodell? Klingt erstmal ein bisschen üppig. Dann stieß ich auf das uralte und gleichzeitig neu benutzte Wort Commons. Ist es das, was Menschen begehren? Das Gemeinsame, das Verbindende? Und dann setzte ich mich hin und versuchte mir die Zusammenhänge klarzumachen. Das Ergebnis möchte ich euch jetzt nicht länger vorenthalten. Was euch erwartet, könnt ihr vielleicht hier sehen, ist eine grobe Gliederung. Für euch gut zu erkennen, dann wisst ihr schon, wie weit ich bin und dass es bald vorbei ist, oder? Erstens, was bedeutet Commons? Kommen hin. Eine sehr weit gefasste Definition und ihre möglichen Folgen. Commons und das Commoning sind natürlich nicht die neue Utopie, aber sie könnten das Nachdenken über Alternativen zur schlechten Gegenwart ermöglichen und gleichzeitig zumindest in kleinerem Maßstab das Handeln und Leben in neuen, besseren Umgebungen ermöglichen. Und schon das ist nicht wenig, wie sich vielleicht im Verlauf des Vortrags herausstellen wird. Ich möchte mit einer Definition der Commons anfangen, die im Allgemeinen in Commons-Kreisen geteilt wird. Sie besteht aus drei Elementen. Eine angeeignete Ressource, die stofflich oder immateriell sein kann, den Menschen, die diese Ressource gemeinsam nutzen, und dem egalitären, freien und solidarischen Entscheidungsprozess darüber, wie die Ressource angeeignet werden soll. Während die ersten beiden Punkte auch für Lohnarbeit gelten könnten, ist die dritte Bedingung die Essenz dessen, was Commons ausmacht. Dieser Prozess des Aushandelns wird auch Commoning genannt. Commons ohne Commoning gibt es also eigentlich nicht. Sinn und Ziel dabei ist es, die Handlungsfähigkeit in der Gesellschaft für die Commoners oder die Kommunisten zu verbessern. Darauf gehe ich im Schlussteil noch einmal ein. Commons könnten also, das ist mein Hauptanliegen, mein Motiv, mein Wunsch, eine Alternative zu gängigen politischen Transformationsvorstellungen sein. Sie stehen in Abgrenzungen zu den ewigen Reformwünschen und Forderungen an den Staat, er möge doch bitte, bitte wieder ein Sozialstaat werden und sich seine demokratische, nationale Souveränität zurückerobern. Und gleichzeitig grenzen sich Commons gegen eine sogenannte Strategie des Bruchs ab, wie sie sich in den Vorstellungen einer alles entscheidenden Revolution äußert. Hier wird zwar, vielleicht, bis zum Tag des kommenden Aufstands gedacht, aber kaum darüber hinaus. Nach dieser weit gefassten Definition können meiner Meinung nach auch kooperative, kollektive, Räte, soziale Bewegungen und bestimmte politische Prozesse als Commons bzw. Commoning bezeichnet werden. Das ist relativ ungewöhnlich, eine so weite Definition. Deswegen hebe ich das nochmal hervor. Sie ist extra so weit gefasst, weil sie den Vorteil hat, in den verschiedenen getrennten Sphären und Kämpfe das Verbindende und Gemeinsame zu erkennen. Und das soll keine begriffliche Spitzfindigkeit sein. Denn oft ist es gerade die Erkenntnis von gemeinsamen Gründen und gemeinsamen Zielen ein ganz wichtiger Faktor für das Entstehen und die Fortdauer der verschiedenen Kämpfe. Und ein zweiter Grund scheint mir für diese weite Fassung der Commons bzw. des Commonings zu sprechen. Die leidige Frage nach dem handelnden oder revolutionären Subjekt könnte sich erübrigen, denn Commoning kann prinzipiell jeder und jede. Da Commons für mich neben ihrer gegenwärtigen realen Existenz noch etwas Utopisches haben bzw. haben sollen, stelle ich kurz mein Verständnis vom Marx'schen Utopiebegriff dar, um dann anschließend zu zeigen, woraus wir heute eine Utopie der Commons als neue Form der Vergesellschaftung entwickeln können. Zweitens, Marx und Utopie. Was bedeutet die Kritik für die Utopie? Eigentlich war es für Marx unmöglich, ein Bild des Kommunismus zu entwerfen. Das wäre ihm doktrinär und schulmeisterlich vorgekommen. So schreibt er zum Beispiel in jugendlichen Jahren, Zitat, indessen ist das gerade der Vorzug der neuen Richtung, nämlich seiner eigenen, dass wir nicht dogmatisch die Welt antizipieren, sondern erst aus der Kritik der alten Welt die neue finden wollen. Bisher hatten die Philosophen die Auflösung aller Rätsel in ihre Pulte liegen und die dumme Welt hatte nur das Maul aufzusperren, damit ihr die gebratenen Tauben der absoluten Wissenschaft in den Mund flogen. Zitat Ende. Und, Zitat, der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Zitat Ende, deutsche Ideologie. Das heißt für mich zunächst, dass eine Utopie der neuen Welt nicht dogmatisch und also auch nicht deterministisch vorweggenommen werden kann und sollte. Es scheint aber möglich und sinnvoll zu sein, mehr als eine Idee von einer neuen Welt zu bekommen. Dafür müssen wir ausgehen von der Kritik der verschiedenen Akteurinnen an der alten Welt, am Patriarchat, am Rassismus und am Kapitalismus und der wirklichen Bewegung dagegen. Wenn wir an diesen Kämpfen teilnehmen und sie dabei sehr genau analysieren, lassen sich also sehr wohl Elemente der Utopie einer neuen Gesellschaft entwickeln. Die Utopie einer besseren Gesellschaft wird also nicht aus ganz bestimmten sogenannten objektiven Entwicklungsgesetzen des Kapitalismus abgeleitet, wie es früher so gern nicht genannt wurde, sondern die konkrete Utopie entwickelt sich in und aus den Forderungen und Wünschen der divers kämpfenden Klassen, Ethnien und Geschlechter. Und genau das soll der weitere Weg dieses Vortrags sein. Zwei große Fragen stehen dabei im Mittelpunkt. Welche fundamentalen Kritiken an der gegenwärtigen Welt können uns die Tür öffnen für eine andere Zukunft? Und wie lassen sich in diesen Kämpfen und Kritiken ganz andere Beziehungsweisen zwischen den Menschen und den Dingen erkennen? Drittens, die Kritik am Kapitalismus als Künstler- und Sozialkritik. Die von Boltanski-Ciapello getroffene Unterscheidung zwischen Künstler- und Sozialkritik ist meiner Meinung nach dafür besonders geeignet, denn sie fasst hier systematisch diverse Inhalte der Kritik am Kapitalismus zusammen, die sich ergänzen können, die aber meistens gegeneinander ausgespielt wurden bisher. Die Künstlerkritik wurzelt ursprünglich in der Romantik, geht über in die Lebensform der Bohème gegen Ende des 19. Jahrhunderts und meldet sich erneut vehement in der 68er-Bewegung. Sie kritisiert den Kapitalismus als Quelle der Entzauberung und der fehlenden Authentizität der Menschen, der Gefühle und der Dinge. Der Verlust der Aura wird als Unterdrückung und Entfremdung wahrgenommen. Freiheit, Autonomie und Kreativität bleiben auf der Strecke. Die Sozialkritik kritisiert den Kapitalismus vor allem als Ursache von Armut und Ungleichheit. Durch seine auf Eigeninteressen fokussierte Ideologie fördere Opportunismus und Egoismus und zerstöre so den gesellschaftlichen Zusammenhang und die gemeinschaftliche Solidarität. Verkörpert wird diese Kritiktradition durch die Arbeiterbewegung seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie wird von sozialistischen und kommunistischen Richtungen der verschiedensten Art übernommen und hält sich bis heute in mehr oder weniger abgeschwächter Form. Comments könnten den Widerspruch von Künstler- und Sozialkritik überwinden und so eine neue, konkrete Utopie schaffen, indem sie zum Beispiel soziale Sicherheit und individuelle Autonomie gleichzeitig zu realisieren versucht.
Eingefangen, konfisziert und nicht zurückgegeben.
5 Euro in die Kasse.
Ich fand das total gut, kann ich eine Pause machen? Viertens, feministische Kritik. Die feministische Kapitalismuskritik geht deutlich über Boltanski-Ciapello hinaus. Trotz vieler Gegensätze bzw. unterschiedlicher Ansätze ist sie sich in zwei Aspekten der Kritik am Kapitalismus einig. Die patriarchale Herrschaftslogik schließt einerseits Frauen von einem gleichberechtigten Zugang und entsprechender Nutzung der Ressourcen aus. Gleichzeitig werden sie selbst aber als unbezahlte und billige Ressource ausgebeutet. Der Ausschluss und geblockte Zugang bedeutet Folgendes. Frauen leisten zwar 2/3 aller Arbeitsstunden weltweit und erhalten lediglich 10% des Welteinkommens und sie besitzen weniger als 1% des Weltbesitzes. Sie produzieren zwischen 60% und 80% der Grundnahrungsmittel in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der Zugang zu Ressourcen wie Land, Wasser, Saatgut und zu Krediten haben sie in der Regel nur über ihre Väter oder Ehemänner. Im Zuge des Landgrabbings spitzt sich diese Situation auch noch weiter zu. Denn das von internationalen Konzernen beanspruchte Land muss erst noch aus dem Gemeinbesitz heraus privatisiert werden. In den Grundbüchern stehen dann komischerweise überwiegend männliche Namen. Und umgekehrt soll die Arbeit in dem Sektor soziale Reproduktion, auch Care- oder Care-Ökonomie genannt, von der Frau als Gratisressource verrichtet werden. Diese Sorgearbeit umfasst alle unbezahlten und schlecht bezahlten Arbeiten für die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Erwachsenen sowie die Hausarbeit für abhängige wie nicht arbeitsfähige Personen. Auch diese Lebenssorge können Kinder nicht ohne diese Lebenssorge können Kinder nicht überleben und Erwachsene, die auf Unterstützung von anderen angewiesen sind, kein würdiges Leben führen. Silvia Federici stellt einen Zusammenhang von Sorgearbeit und Commons in Form von Kooperativen her. Zitat: Feministische Autorinnen rücken die Neugestaltung der Reproduktion als zentrales Feld für die Transformation der gesellschaftlichen Feldes ins Zentrum, indem sie die Wertstruktur der kapitalistischen Organisation der Arbeit zerrütten. Vor allem versuchen sie, die Isolation einzureißen, die für die Hausarbeit im Kapitalismus charakteristisch ist, aber nicht, um sie auf industrieller Ebene neu zu organisieren, sondern um kooperative Formen der Sorgearbeit zu schaffen. Zitat Ende. Commons könnten also aus feministischer Sicht geeignete Formen sein, die strukturelle Diskriminierung und Ausbeutung von Frauen des patriarchalen Kapitalismus aufzuheben.
Du wirst immer schneller.
Danke.
Okay.
Danke. Die feministischen Forderungen nach gleichberechtigtem Zugang zu allen Ressourcen und die grundsätzliche Gleichbewertung von Produktion und Reproduktion sind jedenfalls im Kapitalismus nicht realisierbar. Fünftens, Buen Vivir. Die indigene Auffassung von Buen Vivir, vom guten Leben, stellt ebenso wie die feministische Kapitalismuskritik die Grundlagen der modernen Gesellschaft nicht nur in Frage, sie stand und steht zu ihr in einem wahrhaft antagonistischen Verhältnis. In Alta Verapaz in Guatemala zum Beispiel hat die Maya-Bevölkerungsgruppe der Kekchi den Kampf für die Verteidigung der natürlichen Ressourcen der Gemeingüter als Kampf für die Verteidigung des Lebens ergriffen. Diese Bevölkerungsgruppe ist der Beschlagnahme des Carabón-Flusses durch 7 Wasserkraftwerke ausgesetzt. 4 Regionen und hunderte von Gemeinden sind von der Umleitung und der Beschlagnahme des Flusses durch transnationale Ölpalmen und Zuckerrohrunternehmen betroffen. Der Marsch für das Wasser, für die Mutter Erde, das Land und das Leben, zu dem die Assemblea Social Popular aufgerufen hatte, sollte den Raub, die private Aneignung, die Verschmutzung und Kommerzialisierung des Wassers anklagen. Gleichzeitig wurde damit der Staat und das strukturell gewaltförmige Entwicklungsmodell des globalen Nordens infrage gestellt. Eine Repräsentantin der betroffenen indigenen Bevölkerungsgruppe formuliert den Standpunkt der Gemeinden so, Zitat: Das Wasser ist heilig, es spendet Leben und ist ein kollektives Element. Dies aber ist für die kapitalistische Logik unverständlich, die sich alle Ressourcen einverleibt, ohne die Konsequenzen für unsere Nachkommen zu berücksichtigen. Zitat Ende. Aber Mensch würde Buen Vivir missverstehen, wenn es nur um ein anderes Verhältnis zur Natur oder gar um Rechtsbegriffe ging. Entscheidend ist eine ganz und gar andere Beziehungsweise zur Welt. Margarita Flores, Rechtsanwältin in Kolumbien, formuliert das so: Die Tatsache, dass es sich um das Unsere, das Kollektive handelt, bedeutet nun nicht, dass wir das Recht haben, die Ressourcen auszubeuten. Es bedeutet vielmehr, dass es sich um Beziehungen und dergleichen handelt, wenn über die Ressourcen entschieden wird. Diese Auffassung beruht auf einer Praxis und Ethik der Solidarität und Gegenseitigkeit, des Ausgleichs und der Kooperation. Zitat Ende. Die Kritik an der imperialen Lebensweise entspricht in gewisser Weise der Kritik des Buen Vivir, insofern sie ebenso die Strukturen der globalen Ausbeutung benennt. Damit gemeint ist, kurz gesagt, eine verschwenderische Lebensweise der Ober- und Mittelklasse, also alles ohne Prekariat im globalen Norden, die sich durch eine mehr oder weniger kostenlose Aneignung sämtlicher, natürlicher und dingliche Ressourcen des globalen Südens zurzeit noch aufrechterhalten lässt. Dabei handelt es sich nicht um ein einfaches Macht- und Herrschaftssystem, das von oben nach unten durchregiert wird, sondern im Anschluss an Gramsci um ein hegemoniales Herrschaftssystem, das durch Alltagspraxen und im Alltagsverstand, im Bewusstsein und in den Körpern der Menschen verankert ist. Gleichzeitig aber beruht sie natürlich auf harten Strukturen und Institutionen der Macht. Integraler Bestandteil dieser Theorie ist auch die Kritik am Wachstumsimperativ der kapitalistischen Produktion, der die Menschen im globalen Norden in einer Art Wachstumszange festhalte. Die Angst und der Verlust um den Verlust ihrer Erwerbsarbeit scheint alle anderen globalen und nationalen Fragen zu überschatten. Dem entgegengesetzt wird die Idee einer solidarischen Lebensweise. Sie entstehe durch eine Neuorganisation der Gesellschaft oder auf der Grundlage ganz neuer Formen des Zusammenlebens. Mit diesen bilden sich neue Subjektivitäten heraus und stellen sich neue Gewohnheiten ein, also die Veränderung der Alltagspraxen. Entsprechende Formen der ökonomischen Organisierung stellen eine Orientierung am Gebrauchswert in den Mittelpunkt. Sie sollen Bestandteile einer schrittweisen von Konflikten und Lernprozessen durchzogenen Überwindung der imperialen Zugunsten einer solidarischen Lebensweise sein. Siebtens. Die Verarbeitung des Scheiterns von 1917 und 1968 zur solidarischen Beziehungsweise. Davor muss ich eine Pause machen. Im folgenden Abschnitt möchte ich meine Perspektive auf die Kritik und die Kämpfe verändern. Ging es bisher darum, aus den fundamentalen Kritiken am Patriarchat, am Kapitalismus und am eurozentristischen Weltverständnis wichtige Aspekte und Inhalte für eine kommunistische Utopie zu gewinnen, so soll jetzt eine Kritik der beiden fundamentalen Kritiken bzw. vermeintlichen Alternativen zum Kapitalismus etc. des 20. Jahrhunderts vorgenommen werden. Also eine Kritik der Kritik sozusagen. Bini Adamczak untersucht in ihrem letzten Buch bzw. Revolution, die meisten Bücher, die ich hier erwähne, übrigens sind da käuflich zu erwerben, zufälligerweise. Also, Bini Adamczak untersucht in ihrem letzten Buch bzw. Revolution, die Oktoberrevolution 1917, beziehungsweise die Revolten von 1968. Sie entwickelt aus der Kritik an den Verlaufsformen und Ergebnissen die Notwendigkeit einer neuen Beziehungsweise. Beide Revolutionen scheiterten. 1917 endete im Gulag, 1968 erwies sich im Nachhinein entgegen der eigenen Intention als eine Wegbereiterin des Neoliberalismus. Deswegen sei es die heutige Aufgabe, neue revolutionäre Beziehungsweisen zu entwerfen, die die strukturellen Mängel der vorhergehenden überwindet. Das möchte ich jetzt kurz erläutern. 1917 habe die Utopie einer egalitären, solidarischen Beziehungsweise entworfen. In ihr sollten alle Spaltungen von Klasse, Geschlecht und Nation eines Tages überwunden sein. Bisherige Trennungen zwischen zum Beispiel Familie und Staat sollten dann der Vergangenheit angehören, ebenso wie die Hierarchien von oben und unten. Es sei der gigantische Plan gewesen, die ganze Gesellschaft als eine Beziehungsweise einzurichten, die dem Vorbild von Lohn- und Parteiarbeit entspricht. Durch sie und in ihr würden alle Menschen zu Genossen. Die Beziehung zu den Dingen stünde ganz im Zeichen der Produktion. Die gesamte Gesellschaft sollte ein Büro und eine Fabrik mit gleicher Arbeit und gleichem Lohn werden. So ähnlich wird Lenin zitiert von Bini. Nach dem Muster der Oktoberrevolution, um es sehr zugespitzt auszudrücken, bedeutete Emanzipation der Bauern und der Frauen, als Proletarier am Fließband zu stehen. 1968 hingegen stand bei allen Unterschieden zwischen Ländern und Regionen für eine Bewegung der Verflüssigung und Auflösung verkrusteter Verhältnisse. Die Zwangsgehäuse der patriarchalen Familie wie der bevormundenden sozialstaatlichen Demokratie werden aufgebrochen. Das Normalarbeitsverhältnis wie die Zwangsheterosexualität auf Lebenszeit werden nur eine Lebensform unter vielen anderen neuen, die Stück für Stück als gleichberechtigt anerkannt werden. Stichwort Pluralität der Lebensstile. Es schien fast so, wie ein Hipster aus dem 19. Jahrhundert schon prophezeite. Zitat, alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht. Zitat Ende.
Da war
aber
nur kurze Zeit Hipster.
Nicht so immer das.
Wie, was?
Mach einfach weiter. Mach weiter.
Nicht stören.
Aber die Befreiung aus der verwalteten Welt des Fordismus geht gleichzeitig mit Fragmentierung einher. Das gilt auch für die Sphären von Arbeit und Kultur. An der Stelle großer autoritärer Fabriken mit gleichen Arbeitsverhältnissen treten Auslagerung, Flexibilisierung und Heimarbeit. Die Beziehung zu den Dingen wird zunehmend vom Paradigma der Konsumtion her organisiert. 1968 steht so für eine Vervielfältigung von Beziehungsweisen, die zugleich so weit fragmentierend sind, dass sie auch als Auflösung von Beziehungen lesbar werden. Nach dem Muster der 68er-Revolte, um es ebenfalls sehr zugespitzt auszudrücken, ist Freiheit eine Emanzipation der Einzelnen, die für sich alleine stehen wollen, ohne die anderen zu brauchen. Jedenfalls ist es das, was der Neoliberalismus daraus gemacht hat. Die Kritik an diesen beiden offensichtlich misslungenen und misslingenden Beziehungsweisen kann es nun möglich machen, eine neue Form konkreter Utopie zu formulieren. Ich hatte es an dieser Stelle eingangs schon als Kontaktanzeige zitiert und wiederhole es wegen der Bedeutung an dieser Stelle noch einmal. Das wäre ein Gesellschaftsmodell, das egalitär ist, ohne zu vereinheitlichen, das Differenz begrüßt, ohne den Separatismus, die Absonderung zu fördern. Ein Ensemble von Beziehungsweisen könnte dafür sorgen, totalitäre Anmaßungen zu unterlaufen oder abzuwehren, aber gleichzeitig auch die Atomisierung zu überschreiten. Eine solche Beziehungsweise hält an dem Versprechen des Universalismus fest und bleibt der internationalen Solidarität treu, ohne allerdings als Tarnung für eine partikulare Norm, zum Beispiel Menschenrechte, missbraucht zu werden. Soziale Gleichheit ist die Grundlage echter Demokratie, aber der Weg zu dieser Gleichheit, wie auch das Ziel, müssen selbst von demokratisch von differenten Positionen aus formuliert werden. Eine solche solidarisch-kooperative Beziehungsweise ist keine Kopfgeburt und liegt als theoretisches Konstrukt fertig in irgendeiner Schublade. Sie existiert schon heute real, zwar nur in Ansätzen und in feindlichen Umgebungen, aber immerhin. Bevor ich das an einigen Beispielen zu zeigen versuche, möchte ich noch kurz einen anderen wichtigen Aspekt der Commons hervorheben. Commons als Antidepressivum. Commons könnten ein mögliches Antidepressivum für die Zeit nach der Revolution des Übergangs sein. Binny Adamczyk diagnostiziert am Beispiel der Oktoberrevolution ein für alle Revolutionen paradigmatisches Dilemma, das in der Unvermittelbarkeit von Revolution und Postrevolution besteht. Während das Begehren nach der Revolution alle destruktiven Kräfte, Streit, Kampf, Krieg, aber auch Abenteuer und Aufregung freisetzt, ist die Zeit nach der Revolution eher durch ein Bild der Harmonie, des Friedens, der Ruhe, der Symbiose, des Eierkuchens, aber auch der Langeweile und des Stillstands gekennzeichnet. Aus diesem Gegensatz entwickelt sich nun zwangsläufig eine sogenannte postrevolutionäre Depression. Paul Watzlawick hat in seiner Anleitung zum Unglücklichsein den schönen Satz formuliert: Im Leben des Menschen gibt es zwei große Tragödien, die Erfüllung eines Traumes und die Nichterfüllung. Auch wenn er damit nicht die Oktoberrevolution und die 68er-Revolten meinte, sie werden doch damit treffend beschrieben. Commons könnten meiner Meinung nach dieses Dilemma auflösen bzw. ein wenig abmildern, weil sie schon vor der Revolution und wie immer dieser Übergang genannt werden wird, existieren und hoffentlich immer mehr Menschen in die neue Lebens- und beziehungsweise einbeziehen, können sie wichtige Bastionen, Lernorte und Spielwiesen des Übergangs zu einer neuen Gesellschaft sein. Neuntens. Die Welt ist voller Commons. So jedenfalls könnte es scheinen, wenn Mensch ein wenig die Perspektive wechselt. Als vor einigen Jahrzehnten in der feministischen Kritik die Reproduktionsarbeit von Frauen geltend gemacht wurde, war eine sehr häufige Antwort: Das bisschen Hausarbeit. Als dann die Diskussion sich auch auf informelle Arbeit erstreckte, entstand die sogenannte Eisbergökonomie-Theorie. Damit ist gemeint, dass im Kapitalismus nur ein Zehntel der tatsächlichen ökonomischen Leistung sichtbar, da monetarisiert, 9/10 der Ökonomie jedoch unter der Oberfläche schwimmen und entsprechend unsichtbar sind. Dazu gehören alle ökonomischen Aktivitäten. Dazu gehören alle ökonomischen Aktivitäten, bei denen entweder kein Geld fließt und kein Kapital akkumuliert wird, also zum Beispiel Freundschaftsdienste, Geschenke und Tausch, Freiwilligenarbeit, Konsumentenkooperativen und eben auch unbezahlte Hausarbeit. In dieser Sichtweise wird die kapitalistische Ökonomie zu einer von vielen möglichen ökonomischen Formen in einem Meer der unterschiedlichen Arten und Weisen, Produktion und Reproduktion herzustellen. Zitat Ende. Christine Papert. So ähnlich sehe ich das mit den Commons. Wenn wir lernen, den monetaristischen und staatsfixierten Blick aufzugeben, können Commons aus den sogenannten Nischen der Gesellschaft hervortreten. Bevor ich nun einzelne Beispiele der Commons darstelle, möchte ich mit dem schon oben genannten Begriff der Handlungsfähigkeit aus der kritischen Psychologie ein weiteres Kriterium der Bewertung in die Debatte werfen. Im Wesen der Commons liegt es, die Handlungsfähigkeit der Kommunistinnen in der Gesellschaft zu erweitern, indem sie die Zugriffe auf gesellschaftliche Ressourcen für sich vergrößern. Geraten sie aber mehr oder weniger unweigerlich in eine Konfliktlinie mit den herrschenden Verhältnissen. Staat, Kapital, Patriarchat. Eine der Hauptvorwürfe aus linksradikaler Sicht gegen Commons ist es, dass sie dann in diesem Konflikt in erster Linie eine Art Arrangement mit der herrschenden Klasse eingehen. Sie würden zwar ihre individuellen Arbeits- und Lebensverhältnisse, wenn auch als der Gruppe, verbessern, zahlen, dafür den hohen, eigentlich unbezahlbaren Preis auf eine radikale und kompromisslose Veränderung der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse zu verzichten. Und dieser Verzicht hat zur Folge, dass der gesamte Widerstand in der Gesellschaft geschwächt, sabotiert oder gar verraten wird. Ein solcher Zustand wäre dann als restriktive, also selbst eingehegte Handlungsfähigkeit zu bezeichnen. Muss das so sein? Tatsächlich glaube ich, dass diese Gefahr riesig ist. Und die geschichtliche Erfahrung spricht auch eine deutliche Sprache. Und die Kunst des Kapitalismus, sich noch jede neue Devianz einzuverleihen, scheint keine Grenzen und kein Ende zu kennen. Trotzdem bleibt die Geschichte offen. Sie ist nicht determiniert, nicht für den Sozialismus, aber auch nicht für die Barbarei. Was müssen wir also tun? Keine Häuser, Fabriken und Ländereien besetzen, an keine sozialen politischen Bewegungen teilnehmen, das wäre natürlich absurd. Stattdessen sollten wir die Bewegung der Commons ernster nehmen, denn sie können eine grundlegende Alternative zum herrschenden System werden. Nämlich dann, wenn ihre restriktive Handlungsfähigkeit als andauernde Gefahr kritisch reflektiert wird und gleichzeitig jede Möglichkeit für eine extensive, also sich ständig erweiternde und ausdehnende Handlungsfähigkeit genutzt wird. Mit diesen Begriffen im Hinterkopf, also restriktive und extensive Handlungsfähigkeit, möchte ich folgende Beispiele darstellen. Sie sind ziemlich kunterbunt gemischt und keineswegs repräsentativ. Mir geht es jetzt vor allem darum, das weite Feld der Commons zu öffnen und die Fantasie ins Werk zu setzen. Hausbesetzung. Zum Beispiel Berlin 1980, 81. Genau. Die soziale Bewegung der Hausbesetzerinnen kann auch als Prozess des Commoning betrachtet werden. Auf den Höhepunkt der Bewegung sind 1981 in Berlin ca. 170 Häuser besetzt. Diese Ressourcen werden gemeinsam benutzt, bearbeitet. Der Prozess des Aushandels ist vom Anspruch her egalitär und solidarisch. Kein Mensch hat damals natürlich von Commons gesprochen. Betriebsbesetzungen. Viome. Viome ist eine Fabrik in Thessaloniki, die Baustoffe herstellte und im Mai 2011 von ihren Besitzern verlassen wurde. Die Arbeiterinnen, die seit über einem Jahr keinen Lohn bekamen, hatten sie deshalb besetzt. Nachdem Interventionen bei den Ministerien erfolglos geblieben waren, haben sie beschlossen, die Fabrik in Selbstverwaltung unter Arbeiterkontrolle weiterzuführen und nun Bioputzmittel und Seifen herzustellen. Der in Eigenregie und Selbstverwaltung produzierende Betrieb kann als eine Art Sozialkooperative oder Commons bezeichnet werden. Inzwischen ist sie in einem lokalen und regionalen Netzwerk gut eingebunden. Die Zukunft scheint offen. Argentinien 2001. Im Laufe einer tiefen ökonomischen Krise schlossen viele Fabriken bzw. Unternehmerinnen machten sich, ohne Lohnrückstände zu begleichen, vom Acker. Betriebe in allen gesellschaftlichen Branchen von ganz klein bis groß wurden besetzt. Auf dem Höhepunkt der Bewegung waren in etwa 80 selbstverwalteten Kooperativen über 8000 Menschen beschäftigt. In der Frage, ob diese Betriebe verstaatlicht oder unter Arbeiterkontrolle gestellt werden sollte, wie die traditionalistische Linke vorschlug, oder ob sie sich in einem neu zu schaffenden Netzwerk von Produzenten und Konsumenten organisieren sollten, stimmte die Mehrheit der Kooperativen für letztere Option. Hier schien allen Beteiligten klar zu sein, dass eine Ausweitung dieses Modells auf das ganze Land gelingen könnte. Wie Mensch jedoch weiß, ist es nicht gelungen. Die Gründe dafür wären natürlich zu analysieren. Politische Aufstände, zum Beispiel Chiapas. Nie mehr ein Mexiko ohne uns. Das ist das Leitmotiv der indigenen Präsidentschaftskandidatin bei den gegenwärtigen Wahlen. Als vor 24 Jahren, 3 Monaten und 8 Tagen die zapatistische EZLN den Aufstand in Chiapas wagte, hätte keiner je gedacht, dass ein solches Experiment so lange dauern würde. Ich will an dieser Stelle meine Sympathie und Bewunderung für diese Bilderbuchbewegung für eine radikale Emanzipation gar nicht verhehlen. Vor allem die konsequent basisdemokratische Organisierung, das gemeinschaftliche Arbeiten der gemeinsamen Ressourcen, das Nicht-Nachlassen des Kampfes gegen patriarchale Strukturen, die Heraushebung und Anerkennung der Care-Arbeit sind unglaubliche Errungenschaften. Sie beruhen auf einer Praxis und Ethik der Solidarität und Gegenseitigkeit, des Ausgleichs und der Kooperation, wie oben schon bei Buenvivir ausgeführt wurde. Und das vor dem Hintergrund einer permanenten militärischen Bedrohung. Gleichzeitig muss Mensch festhalten, dass die EZLN sich zwar nicht als eine Art Vorbild für andere Bewegungen versteht, aber natürlich den Anspruch hat, für eine grundsätzliche Änderung der Verhältnisse in ganz Mexiko einzutreten. Rojava, Föderation Nordsyrien, wird von Teilen der Linken zwar auch nicht als Commons bezeichnet, aber der sogenannte demokratische Konföderalismus, Öcalan, enthält zumindest theoretisch und in Ansätzen praktisch eine deutliche Absage an etatistische Revolutionsvorstellungen. Allerdings wird hier auch bezweifelt, ob es tatsächlich nicht-hierarchische Strukturen im politischen Prozess gibt und ob eine befreite Gesellschaft in Rojava existieren kann, ohne eine wirkliche Kontrolle über Land und Produktion zu haben, denn das Privateigentum ist längst noch nicht aufgehoben. Landwirtschaft, Produktion und Handel. Checo Sisola ist eine seit 1967 existierende Kooperative mit ca. 20.000 Mitgliedern, Beschäftigte und Nutzerinnen. Von einem Beerdigungsinstitut über Gesundheitszentren, drei Wochenmärkten in der Regionalhauptstadt Barquisimeto, nebst einigen Landwirtschaftsbetrieben erstrecken sich viele verschiedene Tätigkeiten. Das Geheimnis dieser langen Existenz bei einer solchen Größe liegt nach eigenen Aussagen in der inneren Stärke, nämlich dass im Alltag immer wieder bzw. hergestellt wurden bzw. werden, die auf Gleichberechtigung, gegenseitige Unterstützung und Teilen beruhen. Gleichzeitig verhält sich die Kooperative gegenüber den verschiedenen Regierungen, soweit es geht, neutral. Sie beteiligen sich nicht an Streiks gegen die Regierung Chavez-Maduro, übernehmen auch, aber auch keine Aufgaben von der Regierung.
Kerl.
Sorry, ja.
Ja, stimmt? Okay.
Tut mir leid, ja, Venezuela. Kerl. Burzok, Nachbarschaft, ist eine selbstverwaltete Netzwerkorganisation mit flachen Hierarchien im Pflegebereich der Niederlande. Eine Selbstbeschreibung liest sich so: Höhere Qualität in der Pflege, bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und dabei wirtschaftlicher arbeiten, klingt absurd, aber die Non-Profit-Organisation Burzok hat es geschafft. Sie hat sich durch die überzeugende Umsetzung eines ganzheitlichen Pflegeansatzes mit hohen Qualitätsstandards in knapp 10 Jahren zum größten Anbieter mobiler Pflege in den Niederlanden, ca. 10.000 Beschäftigte in 850 Teams und 70.000 Klientinnen entwickelt. Kern der Organisation sind weitgehend selbstverantwortliche Pflegekräfteteams, die mithilfe nachbarschaftlicher, informeller und formeller Netzwerke die Klientin bestmöglich versorgen. Die damit ermöglichte einfache, kosteneffiziente Verwaltung führt zu mehr Geld und damit Zeitressourcen für die eigentliche Pflegearbeit. Zitat Ende.
Wie heißt das in Niederlanden?
Burzok. Burzok. Vielleicht ist Burzok mit Doppel-U trotz der durch und durch kapitalistischen, rassistischen und patriarchalen Umgebung in den Niederlanden eine solche Form der Sorgearbeit, von der oben schon Silvia Federici sprach. Oder sind sie die nützlichen Idioten des Neoliberalismus, die den Staat von seinen eigentlichen Verpflichtungen entbindet und mit diesem Arrangement nur die eigene Handlungsfähigkeit erweitert hat, wäre zu diskutieren. Auch soziale Bewegungen. In dem Online-Magazin Raw heißt es, Zitat, die deutsche Bewegung Ende Gelände nutzt seit 3 Jahren eine partizipative Organisationsstruktur, um Braunkohletageabbau zu besetzen und zu blockieren. Ihre anpassungsfähigen Strukturen haben es Tausenden von Menschen erstmals ermöglicht, direkte Aktionen durchzuführen, indem sichere Räume für Teilnehmerinnen geschaffen wurden, damit sie in den Aktionen auch in ihrer Sicherheitszone bleiben können. Dies war nur möglich, indem Gruppen die Autonomie hatten, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und weil eine Kultur der Kooperation durch den partizipativen Organisationsprozess geschaffen wurde. Zitat Ende. Auch wenn intern kritischere Stimmen geäußert werden, kann meines Erachtens Ende Gelände durchaus als eine Form des Commoning begriffen werden, insofern sie die Bewegung mit traditionellen Formen der Politik zu brechen versucht. Was das konkret bedeutet, möchte ich noch an einer internen Rundmail vom letzten Monat zeigen. Zitat. Hallo zusammen. Wie immer schon angeklungen ist, ist uns auch das Gruppenklima in unserer Klimagruppe wichtig. Wir wollen während des Planungsprozesses und auf dem Klimacamp aufeinander achten, füreinander da sein und Unterstützung bieten. Dazu soll es in diesem Jahr wieder eine Gruppenklima-AG geben. Die Idee der AG ist es, sich an den Vorbereitungen der Treffen zu beteiligen und eventuell Austauschräume zu schaffen. Sie kann Ansprechpartnerin für einzelne Personen sein und auch die Gruppen in Krisenphasen unterstützen, Konflikte klären. Aber auch ein Reflektieren darüber, was es auf dem Camp direkt braucht, um nicht völlig im Orga-Prozess unterzugehen und sich selbst zu vergessen, kann hier einen Ort finden. Wenn du Lust hast, in dieser AG mitzuwirken, dann schreib mir doch. Also noch eine Kontaktanzeige. dann können wir zusammen überlegen, wie wir uns als AG organisieren und was genau wir in den Prozess geben wollen. Für ein stabiles Klima im Kampf gegen den Klimawandel. Zitat Ende. Letztes Beispiel, Landprojekte. Die erste Kontaktanzeige ging übrigens noch weiter. Das Haus ist schön gelegen, knapp 20 Kilometer nach Göttingen und gut 10 Kilometer nach Witzenhausen. Wir, das Gemüsekollektiv, sowie das Hofprojekt in Hebenshausen, zusammen 13 Erwachsene, 6 Kinder und ein Hund, die ja gerade arbeiten und oder wohnen, freuen sich auf nette Menschen in der Nachbarschaft, 2 Kilometer entfernt, und können uns auch perspektivisch gut eine Erweiterung unserer solidarischen Landwirtschaft vorstellen. Saatgut, Obst, Brot. Denn Platz für neue Ideen und Menschen gibt es immer. Das Gebäude bietet Raum für etwa 10 Menschen und ist renovierungsbedürftig. Zitat Ende. Bevor ihr nun alle sofort da losrennt und da mitmachen wollt, würde ich vorschlagen, erst nochmal, dass wir hier eine Pause machen und dann gemeinsam den Renovierungsbedarf der Häuser im Allgemeinen und der Gedanken im Besonderen diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, wie angekündigt, machen wir jetzt 10 Minuten Pause und kommt dann bitte pünktlich um 10 nach 7 wieder hier hoch. Danke.
Soll ich ausmachen? Ja, ne? Mach ich aus.
Ja, mach ich doch.